Paulus engagierte sich mit Leib und Leben für die Christen. Selbst für die Christen, die er selber gar nicht kannte. Er schreibt nach Kolosse: Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, wo wir übrigens dann auch hingehen werden, in der Türkei, Laodicea und Kolosse. Und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Paulus kämpft für die Christen. Das sollte uns aufhorchen lassen. Um was kämpft er denn? Diese Menschen haben sich doch bekehrt, sie sind Christen geworden, sie haben den Heiligen Geist bekommen und nun wird doch Jesus selbst für sie sorgen und schauen, dass alles gut kommt, oder? Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen so denken. Es ist die irrtümliche Überzeugung, dass mit der Wiedergeburt jede Gefahr gebannt sei und dass wir mit der Bekehrung bereits am Ziel wären. Wenn das so wäre, dann müsste Paulus nicht kämpfen. Er müsste den Gemeinden keine Briefe schreiben, um sie in wichtigen Fragen des Glaubens zu unterstützen. Wenn wir in der Bibel aufmerksam lesen, merken wir, dass Christen vielen Gefahren ausgesetzt sind. Den Christen in Galatien musste Paulus sogar sagen: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Die Christen in Galatien sind tatsächlich vom richtigen Kurs abgekommen. Und das, obwohl der Heilige Geist in jedem Gläubigen lebt. Und wie geschah das? Es ist so, sagt Paulus, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Es gab Leute, die das Evangelium veränderten, Irrlehrer, die die Christen verwirrten. Der Kampf des Paulus richtet sich gegen die Irrlehren, die die Gemeinde zu zerstören drohen. Paulus sagt sich nicht: Hauptsache, die haben sich bekehrt, ich habe meinen Job getan, die haben das Evangelium gehört und jetzt soll Gott dafür sorgen, was mit ihnen weiter passiert. Nein, Paulus weiß sich für die Christen verantwortlich. Ganz stark formulierte das gegenüber der schwierigen Gemeinde in Korinth. Er sagt: Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus weiß, dass die Bekehrung nur der Anfang des neuen Lebens ist, wohl ein wichtiger und ein absolut nötiger Anfang, ohne den es nicht geht. Aber nach diesem Anfang geht es weiter Richtung Ziel und er selber sagt über sein Leben: Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich eifere, ich laufe auf das Ziel zu. Die Bekehrung ist der Startschuss zu diesem Ziellauf. Und wie wir auf Zielkurs bleiben, dafür gibt uns Paulus im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes wichtige und hilfreiche Hinweise. Wir sind ja dabei, den ganzen Kolosserbrief durchzugehen miteinander. Und das wäre jetzt ja der vierte Teil dieser Serie. Und den habe ich überschrieben deshalb mit: Wie bleibe ich auf Kurs im Glauben? Wie halte ich Kurs? Und heute beschäftigen wir uns mit den ersten fünf Versen des zweiten Kapitels. Ich habe die überschrieben, orientiere dich am richtigen Ort, und zuerst möchte ich diesen Abschnitt mit uns lesen. Ich erwähne das, schreibt Paulus, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf den falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube in Christus ist. Wenn Paulus den Christen zeigen wollte, wie sie auf Kurs bleiben, dann hatte er nicht einen einzelnen Christen vor Augen, sondern ihm war die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen zentral wichtig. Der Leib Christi nimmt in seinem Denken einen zentralen Platz ein. Paulus war davon überzeugt, dass Christen in der Gemeinschaft reifer werden. Er war davon überzeugt, dass Christen die Gemeinschaft unbedingt brauchen, wenn sie am Ziel ankommen wollen. Er schreibt: Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Die Gemeinschaft der Christen soll gestärkt werden. Sie sollen trotz den schwierigen Situationen und Verhältnissen, denen sie ausgeliefert sind in Kolosse, durch das, dass sie Christen sind und angegriffen werden von anderen, sollen sie auf Kurs bleiben. Sie sollen sich ermutigen, sie sollen verstehen, dass es sich lohnt, trotz allem Jesus treu zu bleiben. Und wie gesagt, Paulus hatte die Gemeinschaft der Christen vor Augen. Es geht mir darum, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Zusammenhalten kann man nur in einer Gemeinschaft. Mit mir selber kann ich nicht in Liebe zusammenhalten. Das ist unmöglich. Und doch leben wir von unserem Denken her in einer unglaublich stark individualisierten Welt. Wir denken uns immer, stehen in der Gefahr, uns als Zentrum eines jeglichen zu sehen, auch im Glauben. Aber in der Schrift begegnet uns immer die Gemeinschaft der Gläubigen, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Es braucht mindestens zwei Personen dazu, um zusammenzuhalten. Und Paulus meinte mit Sicherheit die Christen vor Ort. Diese Gemeinschaft bildet den Rahmen, in dem sich ein Christ entwickeln kann und reifer wird. Diese Gemeinschaft führt in die Erkenntnis Gottes, wie Paulus sagt, ihr werdet eine tiefe und umfassende Erkenntnis empfangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes, Christus selbst, ist dieses Geheimnis. Und wie dieses Wachstum in der Erkenntnis konkret gefördert wird, dazu hat Gott einen Plan. Und diesen Plan erklärt Paulus der Gemeinde in Ephesus. Jesus hat den Gemeinden die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und das ist die Aufgabe dieser Leute. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Auch hier sehen wir, es geht dem Paulus zentral um die Gemeinde und den Leib Christi. Und genau diese Aufgabe, die Paulus selber wahrnimmt, sehen wir hier im Kolosserbrief. Gott ist also der Meinung, dass wir die Gemeinschaft brauchen, um in unserem Glauben reifer zu werden. um immer besser zu verstehen, was das Geheimnis unseres Glaubens ist. Ihr werdet eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Es geht also darum, Christus besser kennenzulernen. Dabei sollen die Leute die Gemeinde unterstützen, die Gott dafür eingesetzt hat. Aber auch gegenseitig sollen die Christen sich ermutigen und einander helfen. Das werden wir im Verlauf dieses Kolosserbriefes auch noch sehen. So werden wir Jesus immer besser kennenlernen. So wird unser Glaube gefestigt. Und es ist doch so, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir Christen werden, dann kennen wir Jesus. Wir haben verstanden, dass er der Sohn Gottes ist. Wir haben begriffen, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wir haben geglaubt, dass er auch verstanden ist. Aber viel mehr wissen wir in der Regel nicht. Man kann das mit einem Paar vergleichen, das sich kennen und lieben lernt. Von dem Moment an, wo sie sich begegnen, wissen sie einmal, der andere existiert, oder? Der andere ist präsent. Und dann lernt man sich besser kennen, man verlobt sich, man heiratet und im Verlauf des gemeinsamen Lebens lernt man sich immer besser kennen. Und genauso ist es in unserem Glauben. Wir haben verstanden, wer Jesus ist, wir sind überzeugt, Jesus lebt. Er ist der Sohn Gottes, ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, ist auferstanden, aber wir nehmen in dieses neue Leben hinein alle unsere Vorstellungen mit, was wir bis anhin über Gott gedacht haben. Was uns durch Erziehung und Gesellschaft gelehrt wurde, das nehmen wir mit, diese Gottesbilder tragen wir mit uns hinein in dieses neue Leben. Und in der Gemeinschaft der Christen und der Unterweisung der bevollmächtigten Leute wird unser Verständnis von Jesus immer klarer. Das war auch für mich ein langer Prozess. Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang meines Glaubens immer wieder Dinge ablegen musste, wo ich merkte, da habe ich eine falsche Vorstellung von Gott. Die Bibel sagt mir etwas anderes. Und dann musste ich entscheiden, bin ich nun bereit, der Bibel Recht zu geben, so wie sich Gott in der Schrift offenbart, oder bleibe ich bei dem Gottesbild, das ich in mir trage, warum auch immer. Sei es durch Erziehung oder Gesellschaft oder was mein Leben geprägt hat. Falsche Vorstellungen und Meinungen werden korrigiert und abgelegt. Und Paulus schreibt den Ephesern, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Also sagt Paulus exakt genau, dass wir offenbar nicht automatisch zur Einheit gelangen in dieser Erkenntnis. Dass es da verschieden sein kann. Und das Ziel ist, dass wir zur Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, der Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen immer klarer und einheitlicher erkennen. Jesus ist Jesus in seiner Bedeutung für unser Leben und für die Welt. Und das gibt unserem Glauben Stabilität. Paulus erklärt weiter den Ephesern, ich liebe diesen Abschnitt wirklich, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Wenn wir auf Kurs bleiben wollen, dann brauchen wir die Gemeinschaft, dann brauchen wir die Unterweisung, dann brauchen wir die Erkenntnis von Christus, damit wir widerstehen können. Und nicht, wenn einer kommt und irgendetwas Wunderbares lädt, wir sofort umfallen und sagen, ja, das habe ich noch gar nie gedacht. Und ich staune manchmal und ich frage mich manchmal, wenn Christen schon 10, 20, 30 Jahre im Glauben sind und dann kommt jemand und erzählt etwas ganz Queres, wie man da aufspringen kann und sagt, oh ja, das ist ja wunderbar, das habe ich noch nie gehört. Und vermutlich hast du das mit Recht noch nie gehört, weil es einfach nicht in der Bibel steht. Ich sage nicht immer, ist das der Fall, aber manchmal. Und wir sollen fest sein und sagen, nein, ich kenne Jesus anders. Wenn wir auf Kurs bleiben wollen, dann brauchen wir die Gemeinschaft. Solo Christ darf es eigentlich nur dort geben, wo es keine anderen Christen gibt, wo es gar nicht anders möglich ist. Im Hebräerbrief steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Bist du dir dessen bewusst, wie wichtig für dich die Gemeinschaft der Christen ist? Wie wichtig für dich die Kirche ist, damit du auf Kurs bleibst? Ich habe das dringend nötig. Ich würde, auch wenn ich nicht Pastor wäre, würde ich in die Kirche gehen am Sonntag. Ich brauche das, damit ich auf Kurs bleibe. Ich merke das. Das Zweite, nun sagt Paulus, welche wichtige Bedeutung das Geheimnis Gottes für uns hat, was Jesus für uns bedeutet. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jesus ist sozusagen die Schatzkammer Gottes. Wenn ich die Schätze Gottes öffnen möchte, dann kann ich das nur in Beziehung zu Jesus. Alles andere ist trübes Wasser. Alles andere kann man vergessen, nur bei Jesus. Er ist die Schatzkammer. Nirgends in der Welt finden wir Weisheit und Erkenntnis als allein in Jesus. Und das ist sehr radikal. Wenn man bedenkt, dass Weisheit und Erkenntnis in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat. Und es ist doch gerade so, wenn wir uns auf Jesus berufen und uns an ihm orientieren, die Menschen uns nicht für weise halten. Im Gegenteil, sie meinen, wir seien dumm, dämlich und unwissend. Doch Paulus sagt deutlich, wer Weisheit und Erkenntnis haben möchte, der findet das einzig und allein bei Jesus. Denn bei ihm sind die Schätze der Weisheit und Erkenntnis zu finden. Gott sagt durch den Propheten Jeremia über Leute, die sich für weise halten, aber sich erdreisten, die Worte Gottes auf intelligente Weise zu verdrehen, folgendes. Diese Leute, die sich für weise halten, werden bestürzt und sprachlos dastehen, wenn das Unheil sie trifft und sie gefangen weggeführt werden. Sie haben mein Wort verachtet und da wollen sie auf Weisheit Anspruch erheben. Wie kann ein Mensch auf Weisheit Anspruch erheben, wenn er den Schöpfer verachtet? Wenn er nicht auf ihn hört? Vielleicht finden Menschen uns weise oder intelligent oder weiß ich was. Aber ob jemand weise ist, erweist sich dann, wenn Bilanz gezogen wird. Wer Gott und sein Wort verachtet oder verdreht, der kann wohl intelligent sein und viele sinnvolle Dinge erfinden und tun, doch das ist nicht Weisheit. Bei der Weisheit geht es nicht um Intelligenz. Es gibt Menschen, wobei ich bin immer vorsichtig, mit zu sagen, intelligent und nicht intelligent, aber nehmen wir jetzt an, es kann Menschen geben, die einen ganz tiefen Intelligenzquotient haben, aber viel, viel weiser sind. Als Menschen, die einen ganz hohen haben. Weil Weisheit hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und so gebraucht Gott manchmal ganz einfache Leute, ganz einfache Menschen, die wir finden, sind ganz einfach, braucht er, um sein Reich zu bauen. Warum? Weil sie bereit sind, auf Gott zu hören. Wer auf Gott hört, der ist weise. Im Psalm 119, Vers 99 steht, oh, der ist ja schon da. Ich habe mehr gelernt als meine Lehrer, denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung. Ich habe meine Lehrer übertroffen, warum? Nicht, weil ich intelligenter bin, sondern weil ich deine Weisungen mit einbeziehe, wenn ich mir Gedanken mache. Weil ich darauf höre, was du sagst. Weil ich bereit bin, mich deiner Überzeugung zu beugen. Weise kann ein Mensch nur sein, wenn er auf Gott hört. Das ist für Christen ganz wichtig zu wissen. Paulus meint, ich sage das, damit auch niemand mit kluger Überredungskunst euch auf einen falschen Weg führt. Deshalb sage ich euch das. Nicht, dass jemand kommt, der super sprechen kann, eine super Rhetorik hat, aber er euch wegbringt von dieser Schatzkammer von Jesus. Niemand soll die Christen von der Wahrheit abbringen, niemand soll sie von Jesus weglocken. So wie das zum Beispiel in Korinth geschah. Da muss Paulus den Christen Folgendes sagen. Wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den wir verkündigt haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Dann akzeptiert ihr das. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen, als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, was ihr von uns angenommen habt. Das ist krass. Das will Paulus verhindern. Deshalb sagt er, die Schatzkammer ist Jesus Christus. Es darf nicht geschehen, dass ihr euch wegziehen lasst von diesem Zentrum. Die Christen sollen wissen, dass die wahren Schätze einzig und allein bei Jesus zu finden sind. Und zwar bei dem Jesus, der von den Aposteln verkündigt wird. Von dem Jesus, der uns in der Schrift offenbart wird. Nicht von dem Jesus, den man uns vor Augen malt mit irgendwelchen schönen Theorien. Und das klingt vielleicht total fantastisch, aber es stimmt nicht mit dem überein, was hier steht. Es ist Jesus, den wir in der Bibel finden. Und hier müssen wir einfach stur sein. Oder man kann auch sagen, das Positive formuliert, treu. Treu sein. Nicht von der Wahrheit vom Zentrum abrücken. Wir bleiben auf Kurs, indem wir uns am richtigen Ort orientieren. Und zwei Orte werden in diesem Abschnitt sichtbar, die Paulus erwähnt. Es ist einerseits die Gemeinschaft der Gläubigen, die er betont. Und der wichtigste Ort, der allerwichtigste Ort, ist Jesus selbst. Denn in ihm sind wirklich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden. Alle. Ob uns die anderen Menschen deswegen für dumm oder dämlich halten, ist komplett egal. Es wird der Tag kommen, wo sichtbar werden wird, welche Weisheit wirklich weise war und was wirklich dumm war. Aber ich kann euch garantieren, sich auf Jesus zu verlassen und sich an ihm zu orientieren, das ist die Weisheit schlechthin. Weiser kann kein Mensch sein. Die Schatzkammer für unser Leben ist Jesus selbst. In Korinthern schreibt Paulus das folgendermaßen, mit dem Wort und Gedanken von Paulus möchte ich abschließen. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist was? Unsere Weisheit. Die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, dass er für uns am Kreuz starb und auferstand. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Und du hast selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir finden Orientierung bei dir. Bei dir sind alle Schätze der Erkenntnis verborgen. Bei dir ist Weisheit zu finden. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir, wie das Anliegen von Paulus war, dass wir nicht vom Kurs abkommen, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern wie dieser Psalmist schreibt, dass er seine Lehrer übertroffen hat an Weisheit, nicht weil er intelligenter ist, sondern weil er auf dich gehört hat. Und so wollen wir Hörende sein und demütig und das annehmen, was du uns offenbarst. Das ist der Weg und die Art und Weise, die uns zum Ziel bringt. Wir beten dich an. Amen.